zwischen Hamburg und Haiti.
Bären, Elche und Orkane. Der Mount Washington in New Hampshire. Eine Sendung von Florenz Herbst.
Stundenlanger Regen hat den Moose Brook anschwellen lassen, den Elchbach am nördlichen Rand der White Mountains. Das Wasser rauscht über moosbedeckte Steine hinweg und reißt Blätter, Zweige und Gräser mit sich. Millionen Tropfen drücken die Äste der Birken, Weißeschen und Ahorne nach unten. Moskitos schwirren durch die feuchte Morgenluft. Blauhäher, Wanderdrosseln und Weißkehlammern trällern gegen den Regen an. Es duftet nach Waldboden und nach Gras. Zwanzig Meter vom Bach entfernt manövriert Mike Pelchett seinen Pritschenwagen rückwärts in Richtung Laderampe einer Hütte. Das unscheinbare Gebäude am Rand des Städtchens Gorham gehört zu dem rund 15 Kilometer entfernten Mount Washington State Park, der sich mitten in den White Mountains befindet. Mike ist der Manager. Er trägt ein khakifarbenes Hemd und eine fließgefütterte schwarze Windjacke. Sein Arbeitstag beginnt morgens um 7:30 an der Hütte in Gorham.
This is our storage building.
Das ist unser Vorratsgebäude. Hier lagern wir alles, was wir an Essen und Souvenirs verkaufen. Ich nehme Wasser und ein paar andere Getränke mit nach oben.
Bevor Mike morgens sein Haus verlässt, kontrolliert er übers Internet das Wetter am Berg. Obwohl es an diesem Juni-Sonnabend 12 Grad warm ist, packt er Schneeketten ein. Auch im Sommer kann es auf dem Mount Washington jederzeit schneien.
Die White Mountains liegen in der nördlichen Hälfte von New Hampshire. Der nach einer südwestenglischen Grafschaft benannte US-Bundesstaat wird von Maine im Westen, Vermont im Osten, Massachusetts im Süden und Kanada im Norden begrenzt und ist so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Rund 1,3 Millionen Menschen leben hier. Spitzname Granitstaat, die Schweiz Amerikas oder White Mountain State.
Nachdem Mike seinen Wagen beladen hat, fährt er durch den White Mountains National Forest nach Süden. Ein über 3000 Quadratkilometer großes Waldgebiet. Elche, Schwarzbären, Waschbären, Biber, Stachelschweine und Kojoten leben hier. Nach 10 Minuten Fahrt biegt Mike zum Mount Washington ab, der höchsten Erhebung im Nordosten der Vereinigten Staaten. Der 1917 Meter hohe Berg ist für sein harsches Klima bekannt.
Three major storm tracks converge right over New England and right over the White Mountains.
Drei große Sturmkorridore laufen direkt über den White Mountains zusammen. Einer aus Kanada, einer aus dem mittleren Westen und einer von der Ostküste. Der Jetstream liegt wie eine harte Schicht über Neuengland und presst die über die Berge drängenden Stürme zusammen. Das steigert ihre Geschwindigkeit.
Es heißt, auf dem Berg herrsche das schlechteste Wetter der Welt. Dichter Nebel ist normal. Temperaturen von bis zu 45 Grad minus im Winter. Wind in Hurrikanstärke an 100 Tagen im Jahr. Den Meteorologen der ständig besetzten Wetterstation wird hier ganz bestimmt nicht langweilig. 1934 wurde eine Windgeschwindigkeit von 372 Kilometern in der Stunde auf dem Gipfel gemessen. Bis 1996 war das Weltrekord. Dann tobte ein Zyklon in Australien noch heftiger.
Climbers who aspire to go to the Alaska Range or to the Himalaya.
Bergsteiger, die in Alaska oder im Himalaya klettern wollen, nutzen den Mount Washington, um ihre Fähigkeiten und ihre Ausrüstung zu testen. Wir haben zwar keine dünne Luft, aber ansonsten sind die Bedingungen ganz ähnlich.
Mount Washington. 1853 wurde mit dem Bau der Straße zum Gipfel begonnen. Irische Einwanderer lichteten das Unterholz, plagten sich mit nervtötenden Kriebelmücken, fällten Bäume und jagten hervorstehende Felsnasen mit Schwarzpulver in die Luft. 8 Sommer lang wurde geschuftet, geschwitzt und geflucht. 1861 hatte die 12 Kilometer lange Straße den Gipfel erreicht.
The Mount Washington Auto Road welcomes you to the heart of the White Mountains and your adventure on the Northeast's highest peak.
Für Besucher ist die Straße heute gesperrt. Ein Teil der Strecke hat sich in eine Schlammrutschbahn verwandelt. Mike muss Ketten benutzen. Über ihm tapezieren Wolken den Himmel. Die Sicht beträgt keinen Steinwurf. Orkanartige Windböen keifen über die Hänge und rütteln am Wagen. Mike wird den Tag damit verbringen, sich um unterkühlte und erschöpfte Wanderer zu kümmern, die das Wetter unterschätzt haben.
Die Natur zeigt uns durch die extreme Kälte und die Winde in Hurrikanstärke immer wieder, wie mächtig sie ist. Niemand kann da draußen überleben, auch nicht der bestausgerüstete Mensch. Also musst du drinnen bleiben. Die Gebäude sind Betonbunker, die für Windstärken von 450 Stundenkilometer ausgelegt sind. Du lernst Demut, wenn diese grimmige Natur über dich hinwegtobt und du Angst hast, dass das Gebäude über dir zusammenbricht.
Kilometer nordwestlich kniet Lindsay Watkins unter einer Birke auf dem nassen Waldboden und versucht, einen Nagel in ein Holzschild zu treiben. Ihre ältere Kollegin Meg Dudley schaut sich das eine Weile an und gibt dann ein paar gut gemeinte Ratschläge. Die beiden grün gekleideten Frauen sind Park Ranger im White Mountain National Forest. Eine ihrer Aufgaben ist es, die Beschilderung von Wegen und Campingplätzen instand zu halten. Heute sind sie im östlichen Teil des Waldes unterwegs. Dass es in Strömen gießt, stört sie nicht.
Für mich ist das flüssiger Sonnenschein. Solange mir keine Blitze um die Ohren fliegen, geht's mir gut.
Das Gute an der Regenkleidung ist, dass dich die Mücken nicht stechen. Und ansonsten muss man einfach damit umgehen. Man wird ja wieder entschädigt, wenn man an einem schönen Tag auf einem Berggipfel steht.
Nachdem das Schild wieder angebracht ist, laufen die beiden zum Wild River. Am Ufer stehen ein älterer Mann und sein Sohn. Fasziniert betrachten sie die Wassermassen des angeschwollenen Flusses. Geschwader von Blutsaugern fliegen ständig Angriffe auf ihre nackten Waden. Mac und Lindsay beginnen ein Schwätzchen. Das gehört ebenfalls zum Job als Waldwächter.
Yes. We decided to go for a ride and look at water today anyway.
Yeah, it's a good day to look at water for sure.
It's kind of pretty.
You have to be pretty outgoing and friendly and willing to talk.
Man muss schon ziemlich kommunikativ und freundlich sein. Wir sind ja nicht hier, um uns zu verstecken. Wir versuchen den Besuchern etwas beizubringen. Wir helfen ihnen, sich zu erholen, ohne dass sie dabei dem Wald schaden.
Responsibly protecting the forest resource for other people to enjoy.
Wenn Bäume auf den Pfad stürzen, müssen die Ranger ihre Axt schwingen. Motorsägen erlaubt die Forstverwaltung nicht. Lindsay ist 28 und hat vor kurzem ihr Studium der Waldökologie beendet. Es begeistert sie, dass sie nicht mehr stundenlang vor dem Computer hocken muss. Stattdessen kann sie jeden Tag wandern und wird auch noch dafür bezahlt.
Some days we might hike.
An manchen Tagen laufen wir vielleicht 10 oder 12 Kilometer, machen unsere Arbeit und kehren um. Manchmal kontrollieren wir mehrere Zeltplätze entlang einer Strecke. Das ist jeden Tag anders. Es können 8 oder auch 32 Kilometer sein.
5 to 10 to 15 to 20 miles.
Auch die 52-jährige Meg liebt die Wanderungen.
To me, the more...
Je härter die Strecke, desto besser fühlt man sich am Abend.
Mac stammt aus Berlin, New Hampshire.
Wieso die 1823 gegründete Siedlung mit dem Namen Mainsboro ein paar Jahre später in Berlin umbenannt wurde, ist nicht geklärt. Der Androscoggin River braust durch das malerisch gelegene Städtchen am Nordrand der White Mountains. Mehrere Dämme bändigen seine Gewalt. Der Fluss hat Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts zur weltweiten Hauptstadt der Papierindustrie gemacht.
Berlin was settled because it was on.
Berlin ist gegründet worden, weil der Fluss hier so viel Gefälle hat. Im 19. Jahrhundert wurde Holz noch mit Hilfe von Wasserkraft gesägt und die haben wir hier. Also wurde 1850 das erste größere Sägewerk eröffnet. 1882 kam die Papierindustrie aus demselben Grund dazu. Es gab Wasserkraft und Wälder. Was fehlte, waren Arbeiter.
Barry Kelly steht in der Halle seines Sägewerks im Norden Berlins. Neben ihm wuchtet eine Maschine 5 Meter lange Baumstämme in Richtung Säge. Das Sägeblatt saust durch den Stamm, als wäre er aus Margarine. Wenn der Krach nicht alle Sinne betäuben würde, könnte man Harz, Sägespäne und Maschinenöl riechen. Barrys Firma verarbeitet Hemlocktannen und Fichten aus den nahen Wäldern. 35 Lastwagen pro Woche.
Früher benutzten die Holzfäller den Fluss auch als Transportmittel.
Die Männer gingen im Herbst in den Wald und legten Wege an. Die Bäume wurden gefällt, wenn der Schnee fiel. Pferde mit Schlitten zogen die Stämme zum Fluss. Wenn das Eis schmolz, trieb das Holz zum Sägewerk. Die Holzfäller blieben also bis zum Frühling im Wald.
Und dementsprechend stanken sie. Barrys Mutter durfte als Kind tagelang nicht auf die Straße, wenn die Holzfäller im Frühjahr aus dem Wald zurückkamen. Ungewaschen, einsam und durstig. Prügeleien waren normal, erinnert sich der Buchautor Paul Tardif an die Erzählungen seines Onkels.
Wenn er früher die Straße lang ging, kamen ihm Männer aus dem Wald entgegen, die so aussahen, als hätten sie Masern. Aber das waren keine Masern, sondern die Abdrücke von Stiefeln. Die haben mit den Füßen gekämpft und an den Sohlen hatten sie spitze Nägel.
Auf dem Gelände von Barrys Sägewerk türmen sich die Baumstämme. Verschieden große Gabelstapler brausen durch das Holzgebirge, Sägen kreischen um die Wette. Aber der Eindruck täuscht. Die guten Zeiten der Holzindustrie sind in Berlin längst vorbei. Die Brown Mill Company, 1917 weltgrößter Papierproduzent, gibt es schon lange nicht mehr.
In den 50er Jahren haben rund 5000 Leute für die Brown Company gearbeitet. Die besaß ein Furnierwerk, eine Sägemühle, ein Zellstoffwerk und rund 3200 Quadratkilometer Waldfläche.
Die Arbeiter kamen aus Russland, Deutschland, Skandinavien, Irland und vor allem aus Kanada, aus der Provinz Quebec. Französisch wurde an jeder Ecke gesprochen.
Ah oui, c'était une blanchisseuse qui blanchissait jupé, jupon. Et tout le long de la rivière, on s'y baignait, filles et garçons.
Odette Leclerc ist französischsprachig aufgewachsen. Sie bedauert, dass die Sprache ihrer Eltern in Berlin ausstirbt.
Ja, das stimmt mich schon etwas traurig. Ich schalte gern den französischen Fernsehsender ein, den wir hier haben. Manchmal kommt eine Sängerin und gibt dir ein Konzert in Französisch, dann ist die Halle voll. Ja, die Chansons fehlen uns.
Während des Zweiten Weltkriegs musste die Brown Company die Produktion drosseln. Während New Hampshires Männer in Europa und im Pazifik kämpften, wurde in Berlin das Rohmaterial für die Papierproduktion knapp. Die Firma brauchte Arbeiter. Sie verständigte sich mit der amerikanischen Regierung und bekam die Erlaubnis, deutsche Kriegsgefangene für die Arbeit im Wald einzusetzen.
Frank Chappell, der Onkel von Sägewerksbesitzer Barry, sitzt im Auto nördlich von Berlin und blickt auf ein Stück Wald. Auf der westlichen Seite der Landstraße befand sich von 1944 bis 1946 das Kriegsgefangenenlager Stark. Außer einem kleinen Schild erinnert nichts daran, dass hier rund 250 deutsche Soldaten gefangen gehalten wurden. Das Gelände ist überwuchert.
It was all clear from way over there.
Hier gab es keinen einzigen Baum. Es war alles gelichtet. Drei Baracken standen quer zur Straße. Sie sind abgerissen worden. Es ist nichts mehr übrig.
They were all torn down later, years later after. All torn down, everything. There's nothing there.
Der 93-Jährige hat als Soldat im Lager Gefangene beaufsichtigt. Früh morgens wurden die Deutschen in den Wald gebracht, mussten Bäume fällen und die von der Firma Brown bestimmten Quoten erfüllen. Die meisten waren in Nordafrika gefangen worden oder übergelaufen. Sie hatten in der Strafdivision 999 gekämpft. Viele waren Nazi-Gegner oder Kriminelle. Geschichtsprofessor und Buchautor Alan Koop schreibt:
Viele der Anti-Nazi-Kriegsgefangenen waren der Meinung, dass sie nicht zur Arbeit für die Amerikaner gezwungen werden und nicht auf dieselbe Weise inhaftiert werden sollten wie Nazis. Sie wollten von den Amerikanern als Verbündete in einem gemeinsamen Kampf willkommen geheißen werden. Statt Bäume zu fällen, verbrachten sie ihre Zeit damit, zu reden, zu debattieren und zu überzeugen. Ein Verhalten, das von den Amerikanern als Faulheit, Unruhestiftung und politische Agitation interpretiert wurde.
Viele Gefangene versuchten zu fliehen. Sie verschwanden im Wald, buddelten einen Tunnel oder liefen einfach aus dem Tor.
Die sind die Straße hoch oder runter gerannt. Dann sind sie gefasst und zurückgebracht worden. Manche der amerikanischen Soldaten haben sich sehr darüber aufgeregt. Ich habe persönlich den Befehl gegeben, nicht auf die Flüchtlinge zu schießen.
Manchmal hat Frank Fußballspiele organisiert. Amerikanische Wachsoldaten gegen deutsche Häftlinge.
Das war meine Idee. Ich habe ein Team zusammengestellt und die ebenfalls. Die Deutschen haben die meisten Spiele gewonnen. Aber das erste haben wir knapp für uns entschieden.
Ironie der Geschichte. Das Kriegsgefangenenlager war nach John Stark benannt, einem General des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Er hat im 18. Jahrhundert jenes Motto geprägt, das noch heute auf jedem Autonummernschild des Staates New Hampshire durch die Gegend gefahren wird. Live free or die. Frei leben oder sterben.
Auf dem Mount Washington toben Wind und Regen. In der Lobby des Hauptgebäudes wärmen sich Wanderer, die trotz des Wetters auf den Berg geklettert sind. An der Wand hängt ein Gemälde von Lizzie Borden. Sie ist 1855 während der Besteigung erfroren, 15 Minuten vom Gipfel entfernt, den sie wegen Nebels nicht sehen konnte. Lizzie Borden ist nicht die Einzige, die am Mount Washington ihr Leben verloren hat. Mike Pelchett hat in 30 Jahren rund 50 Leichen geborgen.
We've had over 140 fatalities.
Seit 1819 wird der Berg bestiegen und seitdem hat es über 140 Todesfälle gegeben. Auch heute machen Leute immer wieder Fehler. Manche kommen in Shorts oder Jeans hier hoch und haben keine Ausrüstung dabei. Es passiert ganz leicht, dass man hier oben erfriert. Das ist eine der häufigsten Todesursachen.
And it's very easy to freeze to death. Hypothermia is one of the biggest killers of the mountain.
Eines der Gebäude auf dem Gipfel ist das Yankee House. Im Westteil liegt eine spartanisch eingerichtete Kammer. Mike und seine Kollegen nennen sie das Geisterzimmer und schmunzeln dabei kein bisschen.
Whenever we have a fatality on the mountain,
wann auch immer Menschen auf dem Berg ums Leben kommen, haben unsere Angestellten das Gefühl, dass die Geister hier bleiben, bis sie sich entscheiden können, wo sie hingehen. Das ist kein Geist mit Bettlaken oder so etwas. Es ist einfach das Gefühl, dass außer dir noch jemand im Raum ist.
This is Watkins on 6.
This is Andrew Scoggin. Go ahead.
Park Ranger Mac und Lindsay geben in der Zentrale Bescheid, dass ihr Ausflug etwas länger dauert. Noch immer regnet es in Strömen. An manchen Stellen kann der Waldboden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Dutzende kleine Wasserfälle stürzen auf den Asphalt der Waldstraße herab. Wanderwege haben sich in reißende Bäche verwandelt.
Well, that's the trail. it's a little bit wet right now.
Meg arbeitet zum ersten Mal als Ranger. Ein Grünschnabel in Sachen Wald ist sie allerdings nicht. Sie unterrichtet Schneemobilfahren im Winter, organisiert Kajaktouren im Sommer und arbeitet als Jagdführerin im Herbst. Wer seinen Elch mit Pfeil und Bogen erledigen will, ist bei ihr genau richtig. Schon ihr Großvater hat in den White Mountains als Ranger gearbeitet. Meg freut sich darüber, in seine Fußstapfen zu treten.
Ich habe einfach gedacht, dass es keine interessantere Arbeit gibt, als im Wald zu sein. Die Einsamkeit, all die Tiere, die Quellen, Flüsse und Ströme. Es ist schön, ganz alleine da draußen zu sein.
Ganz allein ist man aber auch im tiefsten Wald nicht. Das hat ein Freund von Kollegin Lindsay zu spüren bekommen.
Er hat in der Wildnis seine Hängematte aufgespannt. Das mache ich auch manchmal. Er hat wohl nicht so richtig aufgepasst und seine Hängematte genau dort aufgehängt, wo sich Elche niedergelegt hatten. Mitten in der Nacht ist einer der Elche direkt in ihn hineingerannt. Seitdem habe ich einen Horror davor, dass mir das auch passiert.
Fast 5000 Schwarzbären leben in den Wäldern New Hampshires. Die letzte für einen Menschen tödliche Begegnung liegt allerdings schon eine Weile zurück. Damals trug Marie Antoinette in Paris noch stolz ihren Kopf spazieren. Tödlich ist die Begegnung eher für Bären. Wenn sie sich einmal daran gewöhnen, Reste von saftigen T-Bone Steaks vom Grillrost zu schlecken, beginnt ihre Karriere als Problembär.
Gestern ist ein Bär in ein Haus eingedrungen und hat die halbe Küche auseinandergenommen. Danach hat er den Gefrierschrank durch die Haustür nach draußen gezerrt und sich über den Inhalt hergemacht. Vor ein paar Tagen hatten wir einen anderen Fall. Da war ein Mann 2 Stunden in seinem Schlafzimmer gefangen, während ein Bär seine Küchenschränke durchwühlte. Der Bär hat sich an dieses Verhalten gewöhnt und das ist jetzt ein Problem.
Biologe Andrew Timmons ist der Bärenbeauftragte des Staates New Hampshire. Auf seinem Tisch stapeln sich die Berichte über Vorfälle mit Bären. Die klassischen Problemzonen: Vogelfutter auf der Veranda, ungesicherter Abfall oder Hühner im Garten. Dieses Jahr gibt es besonders viele Beschwerden. Werden die Bären allzu tiefkühlkostorientiert, versucht Andrew sie zu fangen. Mit einem 3 Meter langen Rohr, das auf einem Anhänger montiert ist.
Das sind unsere Bärenfallen. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um umgebaute Rohre für den Straßenbau, die mit einer Falltür versehen sind. Man schiebt die Tür hoch und hängt dann einen Eimer mit Köder an den Auslöser. Wenn der Bär reinklettert und an dem Köder zieht, fällt die Tür hinter ihm zu.
Als Köder dient, was stark riecht. Andrew bevorzugt Donuts. Lässt Meister Pet sich nicht blicken, putzt der staatliche Bärenbeauftragte die Donuts selbst weg. Manche Bären sind im Umgang mit Menschen so hemmungslos, dass sie erschossen werden. Um das zu vermeiden, werden die gefangenen Tiere in den dünn besiedelten Norden New Hampshires umgesiedelt. Von Mitte Juli an entspannt sich die Situation. Dann gibt es im Wald genügend Nahrung. Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren.
Lindsay und Mac schauen bei Morris Demos vorbei. Der ehemalige Brummifahrer aus Maine, kariertes Flanellhemd, grauer 2-Tage-Bart, verbringt die Sommer in seinem Campingwagen auf dem Zeltplatz im Osten der White Mountains. Er wohnt dort umsonst, aber dafür muss er etwas tun.
Ich halte die Zeltplätze in Schuss, mache die Feuerstellen sauber und mähe den Rasen. Wenn ein Baum zurückgeschnitten werden muss, mache ich das auch.
An den Wochenenden besucht ihn seine Frau Diane. Ansonsten ist Morris allein mit seinem Cocker Spaniel Patches. Abends zündet er ein Feuer an und legt ein paar feuchte Scheite drüber. Der starke Rauch vertreibt die Mücken. Über ihm spielt der Regen eine Endlossonate auf der Plastikplane, mit der Morris sein Freiluftwohnzimmer überdacht hat.
It doesn't bother me at all. It's
Der Regen stört mich nicht. Ich setze mich einfach hin und lausche.
Außer dem Platschen, Tropfen und Trommeln des Wassers und dem Ächzen und Zischen der Fichtenscheite im Feuer gibt es noch ein anderes Geräusch, das Morris gerne hört. Der Ruf des Eistauchers schallt allerdings nicht über einen vom Mondlicht verzauberten oder vom Nebel verschluckten See zu Morris herüber, sondern kommt von einer CD. Die bewahrt er neben dem alten Sessel in seinem Campingwagen auf.
Abends sitze ich einfach hier und höre zu. Manchmal mache ich dabei auch ein kleines Nickerchen. Das ist meine Art der Entspannung, einfach die CD rein und zuhören.
Am nächsten Tag strahlt die Sonne über dem Mount Washington. Blauer Himmel wie in Malibu, Las Vegas oder Palm Beach. Statt Winden in Orkanstärke und Sicht in Kirschkernspuckweite, ein laues Lüftchen und eine seelenweitende Sicht in jede Himmelsrichtung. Im Norden grüßt Kanada, im Westen recken sich die Green Mountains in die Höhe und im Osten verflacht Maine in Richtung Küste. Manchmal kann Mike Palchett den 100 Kilometer entfernten Atlantik sehen.
Early in the morning, when the sun is low on the horizon.
Am frühen Morgen, wenn die Sonne noch tief steht, erglüht der Atlantik in Orange. Er sieht aus wie ein orangefarbener Spiegel am Horizont. Das ist die Küste von Maine und des südlichen New Hampshire.
Die Zahnradbahn keucht den Hang hoch. Gleich werden zwei Dutzend fröhliche Touristen dem türkis gestrichenen Wagen entspringen, sich fotografieren lassen und dann in den zwei Souvenirläden Plastikelche, Schnapsbecher und Wanderstöcke kaufen. In der Lobby des Hauptgebäudes vermischen sie sich mit dampfenden und Müsli-Riegel kauenden Wanderern. Rund 100.000 klettern jedes Jahr auf den Berg. Der Mount Washington ist kein Ort für stille Momente. Erhaben ist er trotzdem, findet Mike.
I've been to Canadian Arctic.
Ich war in der kanadischen Arktis, ich bin in Kalifornien und Colorado gewesen. Ich habe Klettertouren in Alaska, in Patagonien und im Himalaya gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich zurück zum Mount Washington komme, merke ich, dass ich hier am liebsten bin.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Bären, Elche und Orkane. Der Mount Washington in New Hampshire. Eine Sendung von Florenz Herbst. Es sprachen Sandra Borgmann, Werner Wölbern sowie Wolfgang Berger, Harald Jakel, Christine Jensen, Birgit Meyer und Peter Weiß. Technik Birgit Schmitz, Regie Birgit Meyer, Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen von 20.15 Uhr an über die Nordsee, unser Meer. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.